NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend Andreas Burmann. Ich bin sicher, Sie haben heute Spuren hinterlassen. Sie haben eine Fahrkarte gelöst, natürlich online. Sie haben Ihr Smartphone womöglich als Navi benutzt. Sie haben Rechnungen bezahlt, Banküberweisungen erledigt, natürlich online. Sie haben getankt, mit der Kreditkarte bezahlt. Und Sie haben schon mal geträumt, wo soll es denn in die Ferien hingehen, und haben sich ein Hotel gesucht und die Flüge auch schon mal verglichen, was sie denn so kosten. Und womöglich sitzen Sie jetzt zurzeit am Rechner und überlegen, soll ich es kaufen oder soll ich es nicht kaufen? Sie hinterlassen Spuren. Wir fragen heute Abend, wie gut kennen uns Amazon und Co., die anderen Händler im Netz, und wie gläsern sind Sie, sind wir als Kunde? Wie gut kennt uns Amazon? Das ist die Frage. Und die Frage an Sie: Wie nutzen Sie diese Händler im Netz? Misstrauen Sie diesen Händlern? Und was denken Sie wohl, was geschieht mit Ihren Daten? 08000 441 777.
Prinzipiell finde ich es nicht so positiv, weil das Problem darin liegt, dass man genau nicht weiß, welche Daten überhaupt ausgekundschaftet werden. Ich glaube, es werden viel mehr Daten erhoben, als man sich das überhaupt vorstellen kann. Und häufig passieren die Sachen so ein bisschen nonchalant nebenher, dass man gar nicht mitbekommt, wo die Daten erfasst werden, ob beim Einkaufen, im Internet, wenn man irgendwo mal was mit Gefällt mir markiert hat.
Das Kaufverhalten wird kontrolliert und eben wo man sich auch aufhält. Und es stört schon, aber man nimmt es dann irgendwo auch schon so als gegeben hin. Das lässt sich auch nicht vermeiden.
Sonst müsste man das Handy ausmachen, ne? Aber es nervt mich, glaube ich, nicht so an, dass ich deswegen GPS ausmache. Ich weiß ja auch nicht, was der Sinn und Zweck dieser Auswertung ist. Allerdings, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß auch gar nicht, ob ich das schon mal hinterfragt habe. Also eigentlich liegt es ja an uns selber, das müssen wir ja sagen. Wenn man das nicht will, kann man das unterbinden.
Man muss nur gucken bei der Installation einer App, welche Berechtigungen man gibt. Und nachträglich kann man das in den Einstellungen der einzelnen Apps machen.
Es ist halt so, bei so Online-Browser und so, man muss ja quasi denen immer alles erlauben. Man kann ja nicht sagen, okay, ihr dürft nur zum Beispiel meine Adresse haben, aber nicht meine Telefonnummer. Sondern man muss ja meistens entweder alles oder gar nichts.
Stört mich eigentlich nicht. Ich komme gerade von Schuhe Passion, habe einen Schuh gekauft und jetzt kommt mit Sicherheit irgendwann gleich eine SMS auf mein Google-Handy und dann sagt er, bewerte einmal und dann kann man weiter bewerten, und das finde ich gut.
Mich stört sehr, wenn man auf einer Internetseite was einkaufen will, kommt ja dann rechts meistens eine Leiste und da kommen genau die Produkte, die man vorher angeschaut hat, und ich finde das eher gruselig.
Gruselig findet er das. Wir reden heute Abend über die Frage, wie gut kennen uns Amazon und Co.? Und das waren erste Meinungen wie auch Erfahrungen gesammelt von Silvia Buckel. Die Frage an Sie: Wenn Sie im Netz etwas tun, ob Flug buchen, Ferienwohnung suchen, bezahlen oder ein Buch kaufen, was glauben Sie, was passiert mit Ihren Daten und wie misstrauisch sind Sie? 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer. Christine Steffen ist von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Sie ist Juristin und zuständig für den Bereich Datenschutz digital. Guten Abend, Frau Steffen.
Schönen guten Abend.
Frau Steffen, wann haben Sie heute Spuren hinterlassen?
Oh je, wenn Sie mich das so fragen, dann habe ich wahrscheinlich an ganz vielen Stellen digitale Spuren hinterlassen. Und es ist tatsächlich so, wie es eben in den Umfragen bei den Verbrauchern schon durchgeklungen ist. Ich habe heute eigentlich kaum noch einen Überblick, an welchen Stellen überall ich Daten preisgebe, ob bewusst oder unbewusst, und was im Hintergrund mit diesen Daten passiert.
Wenn ich Sie jetzt gerade gefragt habe, welche Spur ging Ihnen durch den Kopf? Wo haben Sie gedacht, da war ich heute zu im Netz unterwegs?
Ich habe zum Beispiel ganz konkret bei Amazon heute verschiedene Preise verglichen, um nochmal nachzuschauen, ob hier Unterschiede auch in der Preisgestaltung vorliegen. Und dort habe ich natürlich Spuren hinterlassen.
Marit Hansen ist Datenschutzbeauftragte im Land Schleswig-Holstein. Guten Abend, Frau Hansen.
Guten Abend aus Kiel.
Frau Hansen, wo haben Sie heute wann Spuren hinterlassen?
Ich muss sagen, ich habe auch Spuren hinterlassen, unter anderem auch bei bestimmten sozialen Netzwerken, um etwas nachzuschlagen, wo ich auch tatsächlich was umkonfigurieren konnte, dass ich nicht mehr so sehr persönliche Daten bekomme. Ansonsten habe ich mich bemüht, mit besonders datensparsamen, also datenschutzmäßigen Suchmaschinen zu arbeiten, damit eben die Spuren reduziert werden. Mhm. Es gibt ja Möglichkeiten, sich auch mehr zu schützen.
Den Schutz, darüber werden wir im Laufe der Sendung reden. Dritter im Bunde ist Falk Garbsch. Er ist, wenn man so will, unser Computerspezialist heute Abend, denn der ist der Sprecher von Chaos Computer Club in Niedersachsen. Guten Abend, Herr Garbsch.
Guten Abend.
Darf ich Sie das eigentlich auch fragen, wo haben Sie Spuren hinterlassen oder sind Sie nicht zu finden, weil Sie ein bisschen mehr die Technik durchschauen?
Ja, natürlich hinterlasse ich überhaupt keine Spuren im Internet. Nein, das ist natürlich Blödsinn. Ich hinterlasse natürlich genauso wie wir alle Spuren im Internet. Und wenn ich darüber nachdenke, ist das ziemlich gruselig, wie viel das eigentlich ist. Weil man prinzipiell bei fast jeder Webseite, wo man sich heutzutage irgendwie bewegt, irgendwelche Informationen hinterlässt. Man kann das sicherlich einschränken, aber ganz spurenlos kann man sich im Internet nicht bewegen.
Frau Steffen, Sie arbeiten bei der Verbraucherzentrale, haben es mit Verbrauchern zu tun. Wie groß ist das Misstrauen der Verbraucher gegenüber dem Netz, wenn es um persönliche Daten geht?
Wir stellen fest, dass das Misstrauen in den vergangenen Monaten oder Jahren auch durchaus gewachsen ist. Also Verbraucher werden sensibler, was auch mit der vermehrten Berichterstattung darüber, was Unternehmen mit Daten anfangen, wo Daten erhoben werden und was sie damit anstellen können, ist einfach präsenter und Verbraucher hinterfragen zunehmend, inwieweit diese Dienste berechtigt sind, diese Daten zu erheben. Andererseits kann man aber auch unter dem Begriff Privacy Paradox feststellen, dass einerseits der Aufschrei, wenn beispielsweise bekannt wird, dass Standortdaten abgefragt werden, obwohl die in den Einstellungen vielleicht ausgeschaltet worden sind, der Aufschrei sehr groß ist, die Empörung sehr groß. Andererseits aber auch sehr sensible Informationen und persönliche Informationen auch breitwillig geteilt werden, beispielsweise in sozialen Netzwerken. Das heißt, hier zeichnet sich eigentlich ein sehr heterogenes Bild ab. Also einerseits eine gesteigerte Sensibilität auch bei den Verbrauchern, andererseits aber auch insbesondere, wenn der persönliche Nutzen für einen erst einmal im Vordergrund steht, ist man doch auch sehr bereit, Daten preiszugeben.
Sie haben eben gesagt, inwieweit diese Firmen, wir nehmen Amazon, berechtigt ist, diese Daten eigentlich für sich in Anspruch zu nehmen. Als Datenschutzbeauftragte, Frau Hansen, hat man eigentlich eine rechtliche Möglichkeit zu sagen, das will ich nicht?
Ja, man hat jetzt schon einige Möglichkeiten. Nun ist das Problem, dass das Datenschutzrecht diese Monate noch, nämlich im Mai ändert sich das alles, noch nicht vereinheitlicht genug ist auf EU-Ebene und auch noch nicht sich auswirkt über die Grenzen der Europäischen Union hinaus. Und das wird sich aber ändern. Und wir gucken alle auf den 25. Mai 2018, also ganz bald ist es. Und dann gilt ein einheitliches Datenschutzrecht, was strenger ist in dieser Sache, also wo deutlicher werden muss, transparenter werden muss, was passiert wirklich und dass, wenn es nicht wirklich erforderlich ist für einen Vertragsabschluss beispielsweise oder weil es ein Gesetz dazu gibt, dass dann eine Einwilligung vorhanden sein muss für bestimmte Informationen. Einwilligung heißt aber, dass jeder Bescheid wissen muss, informiert sein muss und dass es freiwillig geschieht. Das ist in allen Fällen, was wir gerade diskutiert haben, eben nicht der Fall.
Aber wenn ich bei Amazon, nehmen wir an, ich suche was, ich kaufe was, dann klicke ich die allgemeinen Geschäftsbedingungen an und dann ist doch die Sache für Amazon klar, ich habe mich auf das Spiel eingelassen.
Ist es wirklich erforderlich, dass man solche Empfehlungen bekommt und was im Hintergrund ausgewertet wird? Da stelle ich mal die Frage und dann möchte ich als Kundin auch noch wissen, was wirklich mit diesen Daten geschieht. Also zum Beispiel, wenn daraufhin ein Profil über mich angelegt wird, wo Amazon bestimmte Vermutungen aufstellt, wie alt ich bin beispielsweise. Mhm. Und diese Informationen müssen dann herausgegeben werden. Wir sind sehr gespannt. Bis jetzt ist der Sitz von Amazon eben nicht in Deutschland, sondern in Luxemburg. Und dort hat man schon ein bisschen als Datenschutzbeauftragter die zuständige Stelle eingegriffen. Aber so richtig viel hat man noch nicht gemerkt. Also das muss sich ändern zum 25. Mai.
Wir reden heute über uns, wenn man so will, über alle, denn wir alle sind im Netz unterwegs, der gläserne Kunde. Wir fragen, wie gut kennt uns Amazon und die anderen, die im Netz uns was verkaufen wollen und was anbieten? Und die Frage an Sie, nutzen Sie das? Sind Sie misstrauisch? Was wissen Sie eigentlich? Oder womöglich wollen Sie wissen, was spielt sich im Hintergrund ab? 08000 441777 ist unsere Telefonnummer. Falk Gab, Sie sind vom Chaos Computer Club. Lassen Sie uns mal versuchen. Also man sitzt an seinem Rechner und möchte etwas kaufen. Ich nehme mal an, wir machen es mal ganz einfach. Ich kaufe mir ein Buch. Was passiert eigentlich im Hintergrund?
Naja, das kommt ein bisschen darauf an, wo man jetzt einkaufen geht. Nehmen wir tatsächlich mal das Beispiel Amazon. Da werde ich ja dann wahrscheinlich in der Suche irgendwas eingeben, mich da durchklicken, bis ich das Buch gefunden habe. In dem Moment weiß Amazon, dass ich mich für dieses Buch interessiere. Amazon weiß in dem Moment wahrscheinlich, dass ich direkt genau nach diesem Buch gesucht habe, kann mir dann schon Empfehlungen bringen, was ich vielleicht auch noch lesen möchte. Außerdem kommt natürlich dazu, dass Amazon weiß, was ich früher mal bestellt habe und damit schon wahrscheinlich sehr genau voraussagen kann, für welche Bücher und für welche Medien und für was ich mich eventuell in Zukunft auch sonst noch interessiere. Und dazu kommt, dass Amazon ja nicht nur Bücher verkauft, sondern auch andere Gegenstände, dass ich dort so ziemlich alles Mögliche auch an Drogerieartikeln kaufen kann. Dazu kommt Amazon Prime Instant Video, wo ich dann Videos gucken kann. Ich kann auf Amazon Musik hören und all das lässt sich eben verknüpfen zu einem sehr, sehr detaillierten Persönlichkeitsprofil. Da kommen ja Informationen zu, in welcher Stimmung ich mich gerade befinde, je nachdem, was ich gerade für Musik höre oder was ich für einen Film geguckt habe.
Was speichert Amazon denn?
Na, wir müssen davon ausgehen, dass alle diese Informationen irgendwie gespeichert werden. Das heißt, der Verlauf, was für Suchwörter ich bei Amazon eingegeben habe, was ich gekauft habe, was für Filme ich geguckt habe, was für Musik ich gehört habe und das eben nicht nur über einen Monat, sondern über die gesamte Zeit, die mein Kundenkonto da existiert.
Hat man Zugriff auf sein Kundenkonto?
Naja, man kann sein Kundenkonto sehen, ja, aber man kann nicht diesen kompletten Verlauf und alle Informationen sehen, die Amazon da speichert. Mhm. Da gehören ja noch viel mehr Details zu, die wir vielleicht gar nicht wahrnehmen. Zum Beispiel, in welcher Reihenfolge wir links klicken, wie lange wir uns auf Artikelseiten aufhalten, wie weit wir nach unten scrollen, wie viel Inhalt wir dort aufnehmen oder ob wir Artikel eben nur kurz betrachten und gleich zu der nächsten Seite springen. Da sind ganz, ganz viele Informationen, die wir unterbewusst preisgeben, wo wir gar nicht so genau sagen können, was wird denn da gespeichert und was wird da ausgewertet. Und damit können eben Aussagen über uns getroffen werden, die wir selber gar nicht wahrnehmen. Also irgendwelche unterbewussten Informationen, wo wir selber nicht wissen, dass wir diese Gedankengänge zum Beispiel haben.
Nun könnte man Frau Hansen als Datenschutzbeauftragte sagen, ja, soll Amazon das doch alles speichern? Ich habe eine reine Weste, die können auch wissen, wie alt ich bin, die können auch gerne wissen, was ich gerne koche und wohin ich gerne fahre. Wo haben Sie da die Bedenken?
Eigentlich habe ich zwei Bedenken. Erstens, man weiß ja gar nicht, was wirklich passiert. Wir haben eben schon gehört, Gefühlslagen können zum Beispiel auch analysiert werden. Und vielleicht werde ich dann besonders leicht beeinflusst. Also weil mir in dieser Situation, wo ich auch besonders verletzlich bin, etwas angeboten würde oder weil ich besonders cool sein möchte. Und ich falle dann auf Dinge rein, die würde ich sonst nicht kaufen. Also nicht eine statische Werbung, die für alle gleich ist, sondern ich bekomme das individuell für mich und falle drauf rein. Anderes Problem noch, es ist so ähnlich wie beim Rauchen. Wenn einer selbst Daten herausgibt, weil er sagt, ist mir doch egal, ihr dürft alles über mich wissen, dann beeinflusst das insgesamt auch andere, die quasi in der Umgebung sind, also die so ähnlich sind, die aber gar nicht ihre Daten herausgeben wollen. Also die Passivraucher beim Rauchen werden mit geschädigt. Und jetzt, wenn viele ihre Daten herausgeben, dann werden auch Annahmen aufgrund dieser Daten getroffen über die, die da nicht mitmachen wollen. Und die kriegen auch möglicherweise dann weniger Vorteile oder werden irgendwo in falsche Schubladen gesteckt. Das heißt, insgesamt dieses freigebige, ich gebe mal alles raus und habe was im Griff im Leben, ich glaube, das funktioniert nicht, schon gar nicht für die Zukunft. Und wir kriegen auch wirklich Fälle, wo jemand früher mal was herausgegeben hat und jetzt immer noch darunter leidet, weil zum Beispiel dann ein Arbeitgeber was gefunden hat im Netz oder immer bestimmte Werbung kommt, mit dem man gar nichts anfangen konnte oder möchte. Also da steht jemand hinter einem, man kriegt Casino-Werbung, das kann schon sehr unangenehm sein.
Mhm. Frau Steffen, Sie sind von der Verbraucherzentrale, ich drehe es mal um. Kann es nicht auch von Vorteil sein, dass wir das Netz haben und dass wir Anbieter wie Amazon haben, nämlich ich kann gezielter suchen, ich kann gezielter das günstigste Angebot finden, ja, ich kann mir ein Bild machen über die Qualität der Produkte, die da angeboten werden. Sind das nicht auch Vorteile?
Ganz klar bieten Online-Plattformen wie Amazon auch immense Vorteile für Verbraucher. Also allein was Preisvergleichsmöglichkeiten anbelangt, hat sich da einiges getan in den letzten Jahren. Allerdings muss man zugleich eben auch die Risiken sehen. Und da ist bei so einer großen Plattform wie der von Amazon eben auch das Ziel, Kunden zu binden. Ja, und über den Datenschutz hinaus wird hier über die Prime-Mitgliedschaft, über die Kopplung verschiedener Dienste, über die Möglichkeiten auch mit Amazon bei anderen Anbietern bezahlen zu können, Einerseits die Möglichkeit gegeben für den Anbieter, extrem viele Daten zu erheben, nicht nur bei sich selbst, sondern eben auch Daten von anderen Kaufplattformen zu bekommen oder Dienstleistungsplattformen und beim Verbraucher ein Stück weit den Anreiz zu schaffen, auch nur bei dieser Plattform zu bleiben, was sich schließlich auch negativ auf den Wettbewerb ausüben kann, wenn ich gar nicht mehr gewillt bin, bei anderen Anbietern nach möglicherweise besseren Angeboten zu schauen. Mhm. Wenn ich beispielsweise den Anreiz habe, dass ich meine Prime-Mitgliedschaft, bei der ich Versandkosten sparen kann, eben auch lohnen muss und deswegen möglicherweise bei Amazon den schlechteren Preis wähle als bei einem anderen Anbieter.
Würden Sie sagen, das Netz entmündigt den Menschen?
Entmündigen wäre vielleicht schon zu stark formuliert, aber in der Tat ist es für Nutzer zunehmend schwieriger, die Risiken, die mit den eigentlichen Vorteilen, die erst einmal mit den Online-Diensten einhergehen, tatsächlich für sich zu erkennen und die Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen und dann am Ende auch eine informierte Kaufentscheidung treffen zu können.
Wir reden über Amazon und fragen, wie gut kennen die uns da im Netz was anbieten und uns auch was verkaufen wollen? Inwieweit nutzen sie das und wie misstrauisch sind sie? 08000 441 777, Hans Krüger aus Osnabrück. Guten Abend, Herr Krüger.
Guten Abend, Herr Bormann und an Ihre Gäste.
Wann haben Sie heute Spuren hinterlassen im Netz?
Heute noch gar keine.
Das glaube ich nicht.
Und das Handy, ja wirklich, und das Handy, mit dem ich telefoniere, das ist so eins für 10 Euro oder sowas, ein Prepaid-Handy, das kann nur telefonieren und damit hat sich das. Aber was nicht heißt, dass ich nie auch schon das Internet nutze und auch was Einkaufen angibt, es gibt manche Dinge, die kriegen Sie anderswo gar nicht mehr als übers Internet. Aber ich wollte eigentlich einen Hinweis mehr weitergeben und da können Sie mir vielleicht helfen. Es gibt in Ihrem Sender ein Format, wo in anderen Sendern nennt sich das zum Beispiel Tischgespräch oder 1:1 oder der Talk. Das ist so eine Sendung, wo ein Moderator, ein Gastgeber mit einem Gast so ein Gespräch führt, so über eine Stunde oder dreiviertel bis eine halbe Stunde. Wie heißt das bei Ihnen? Ich weiß es nicht.
Das heißt der Talk sonntags um 16.05 Uhr, ja?
Ah, ja. Okay.
Wo wollen Sie hin, Herr Krüger? Jetzt bin ich gespannt, wo Sie da die Brücke bauen.
Das kann ich allen nur empfehlen. Da gab es nämlich bei Ihnen als Gast den Chef wissenschaftlichen Informatiker von Amazon, der das über viele Jahre war. Inzwischen ist er aber dort ausgeschieden, weil er auch noch als Professor für diesen ganzen Datenbereich zuständig ist. Der das wirklich von Anfang an kennt und die ganze Entwicklung kennt. Und dort sind einige Dinge sehr schön dargestellt worden. Da graust es einem, was alles möglich ist. Das geht so weit, dass Leute, die zum Beispiel eine Armbanduhr haben, die ihre täglichen Bewegungen aufnehmen. Und das will dann auch die Krankenkasse wissen, weil wer viel läuft, kriegt eine günstigere Krankenkasse. Und dann gibt es Leute, die sagen, ey, komm, nimm mal meine Armbanduhr, geh mal dann eine Stunde mit spazieren und dann läuft einer mit 20 Armbanduhren herum, damit er seinen Krankenkassenbonus kriegt. Das ist nur so eine spaßige Erscheinung am Rande, aber die anderen Dinge, die der bei der Gelegenheit gesagt hat, was man alles an Daten erfassen und auswerten kann, was man für Profile, es graust einem, aber das Grausen soll ja nicht darin beschränken, dass man nicht hinguckt, man soll wirklich hingucken.
Gut, welche Konsequenzen ziehen Sie denn daraus?
Ja, ich bin da schon sehr vorsichtig. Also ich brauche kein Smartphone, wo ich ständig irgendjemandem irgendwas mitteile und irgendwas sage und Facebook und so, sowas brauche ich eigentlich nicht davon. Und natürlich kaufe ich auch mal online was, aber ich gucke auch mal bei Amazon rein, bin aber dort nicht angemeldet, gucke nur mal nach, wenn ich Interesse an irgendwelchen Büchern habe, was gibt es da, gibt es vielleicht Bewertungen und dann gehe ich zum örtlichen Buchhandel und bestelle es dort.
Sie haben einen schönen Satz gesagt, wir sind da zwar nicht angemeldet. Herr Gabsch vom Chaos Computer Club, macht das einen Unterschied, ob Herr Krüger angemeldet ist bei Amazon oder nicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal ist es natürlich so, wenn man sich dann trotzdem auf Amazon bewegt, dass Amazon einem üblicherweise ein sogenanntes Cookie schickt beim ersten Besuch.
Müssen wir erklären, was das ist?
Genau, das ist eigentlich nur eine Nummer oder einen Marker, die im Browser gespeichert wird und darüber kann man den Nutzer immer wieder erkennen. Das bedeutet natürlich, dass man bei Amazon irgendwie schon Spuren hinterlässt, dass dort auch erfasst wird, durch welche Dinge man oder welche Dinge man sich angeguckt hat. Amazon kann dann vielleicht nicht unbedingt rausfinden, wie der Name der Person ist oder wo man wohnt. Genau, aber was man natürlich rausbekommt, ist, in welcher Stadt, in welcher Umgebung. Und natürlich kann man diesen Personen entsprechende Preise anzeigen und man kann diese Information zum Beispiel nutzen, wenn man jetzt weiß, die Person hat kein Profil, aber die ist regelmäßig da, guckt sich bestimmte Artikel an, dann machen wir doch mal dann einen besonderen Preis, den man so im Handel nirgends findet, um die Person dann zu bewegen, dass man dann vielleicht doch mal ein Konto anlegt und dass man vielleicht doch mal die Person auch dazu bringt, die Bestellung bei Amazon zu tätigen. Vielleicht noch mit Vergünstigung auf einem Prime-Account, damit man auch zukünftig weiterhin Kunde bleibt.
Woher eigentlich, Frau Hansen, als Datenschutzbeauftragte, diese Datensucht? Wir hören oft, die Währung sind die Daten, die da hin und her geschoben werden. Was will Amazon eigentlich mit diesen Daten, abgesehen davon, dass sie uns natürlich was verkaufen wollen und den Kontakt halten wollen? Aber was ist der Wert dieser Daten?
Also man kann nicht direkt einen Euro-Wert oder Dollar-Wert, wäre es wahrscheinlich eher, an die Daten kleben, obwohl die natürlich gehandelt werden. Aber tatsächlich ist ja das Kaufverhalten bei den einzelnen Personen unterschiedlich. Und Amazon interessiert sich für diejenigen, die auch besonders dort dann einkaufen, die sich bewegen lassen, vielleicht dazu beeinflussen lassen, etwas zu kaufen. Und für die ist das natürlich dann in dem Fall Gold wert, während diejenigen, die möglicherweise gar nicht das Geld haben, etwas zu kaufen, dann weniger von Bedeutung sind. Aber tatsächlich geht es Amazon doch hauptsächlich um Kundenbindung, also Halten von Kunden, Neukundengewinnung. Und nicht nur im Buchbereich, haben wir gehört, nicht nur im Drogeriebereich, sondern inzwischen geht es ja ins Wohnzimmer rein. Das heißt also, die Multimedia-Plattform oder der Computer Alexa, mit dem sich jetzt schon Leute unterhalten, also eine Säule, die man in sein Zimmer stellt, ins Wohnzimmer, die Antworten gibt, die Internetrecherche unterstützt, die Filme mit auswählt. Das ist etwas, was jetzt doch alle Lebensbereiche betrifft, aber immer doch noch in dem Bereich Werbung und Verkaufen.
Über Alexa reden wir gleich nochmal. Vorher hat Frank Gottlieb aus Bassum das Wort. Guten Abend, Herr Gottlieb.
Schönen guten Abend.
Wo haben Sie Spuren hinterlassen heute im Netz?
Heute gar nicht. Ich nutze das Internet sporadisch. Ich würde mal sagen, eine halbe bis dreiviertel Stunde im Monat. Für mich ist das PayPal-System eingerichtet worden. Ich habe aber das noch gar nicht genutzt, weil da braucht man auch Erfahrung. Und ich habe mal von einer Fantasy-Serie zum Beispiel mal Fanartikel gesucht. Und da tauchte das dann auf, dass dann plötzlich von allen möglichen Seiten, besonders von diesem Amazon, irgendwelche Angebote kamen. Da bin ich da wieder rausgegangen, weil mir das nicht geheuer war. Und wenn ich das Thema Datenschutz höre, wissen Sie, das ist für mich eine Farce. Es gibt keinen Datenschutz. Die Leute haben Zugriff, egal ob das Amazon oder sonst wer ist. Das fängt schon bei einer eigenen einfachen Schweigepflichtentbindung an. Da wissen Leute über sie Bescheid, was sie nicht für möglich halten.
Also Sie halten das für eine Farce, den Datenschutz, dass Sie werden unterstützt, Herr Gottlieb. Geschrieben hat uns nämlich Müsel Schindler aus Bremen. Er schreibt, ich vertraue nicht darauf, dass meine Daten geschützt sind. Wir haben ja in unserer Runde eine Datenschutzbeauftragte, nämlich Frau Hansen aus Schleswig-Holstein. Können Sie erst einmal verstehen, dass Menschen sagen, ich glaube da an gar nichts, die haben alles, die wissen alles und was sie haben wollen, das kriegen sie auch?
Also im Augenblick ist das der Zustand. Also ich kann das total unterstützen, dass diese Daten, die man ja, von denen man gar nicht weiß, dass man sie gerade irgendwo hinterlässt, dass die dann auch vorhanden sind, dass die ausgewertet werden. Und das muss sich eben ändern. Und rechtlich haben wir jetzt neuerdings eben mehr Hebel in die Hand bekommen. Und deswegen können die Datenschutzbeauftragten mit Beschwerden oder mit Prüfungen vorgehen. Natürlich sind wir nur ganz wenige Leute. Wir sind nicht so viele wie welche, die Finanzämter kontrollieren oder wie ein Polizist, der Streife laufen kann. Es sind viel zu wenig Personen, die sich um Datenschutz kümmern.
Ganz konkret, wann greifen Sie denn ein? Es ist ja noch nicht verwerflich, wenn ich meine persönlichen Daten oder wenn Amazon zum Beispiel rauskriegt, der tut das und das gerne, der macht da und da gerne Urlaub. Wann würden Sie denn sagen, sind Sie gerufen?
Also es geht erstmal darum, dass jeder Bescheid wissen muss, was da passiert. Und diese Transparenzpflichten, also eine Information oder Unterrichtung durch den Anbieter, die wird jetzt verbessert im Mai. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich sicher, dass entweder wir selbst schon darauf aufmerksam werden oder dass sich auch sehr viele Leute bei ihren zuständigen Datenschutzbeauftragten beschweren und sagen, das guckt mal hin, ist das denn korrekt, dass man überhaupt gar keine Information bekommt? Das ist das Erste. Ansonsten immer das, was erforderlich ist für den Zweck. Also ich möchte jetzt dieses Buch kaufen, Dann kann das sein, dann muss ich natürlich Geld bezahlen, dann muss ich das Buch geschickt bekommen. Bestimmte Informationen, eine Adresse, eine Lieferadresse sind dafür dann eben erforderlich. Aber es ist nicht erforderlich, dass man noch das Profil der letzten Jahrhunderte über einen selbst sieht, selbst wenn Amazon zusätzlich noch bestimmte Aufbewahrungspflichten hat. Das muss von der Standardeinstellung sich meines Erachtens ändern. Mhm. Aber das sind alles Dinge, die haben sich so lange eingeschliffen in eine Variante, die tatsächlich dazu führt, das amerikanische System ist es in diesem Fall, dass man doch alle Daten, die herumschwirren, verwendet und dann daraus irgendwelchen Profit zieht. Das ist etwas, was es künftig so nicht mehr geben kann. Es sei denn, alle wissen darüber Bescheid und wollen es auch so. Also für einen bestimmten Vorteil kann man auch bestimmte Daten hergeben, aber das darf nicht mehr der Standard sein.
Inwieweit haben Sie die Bequemlichkeit des Menschen mit eingerechnet?
Na genau, deswegen kann das gut sein, dass viele sagen, ist mir alles egal, ich stimme jetzt mal zu. Mhm. Aber auch wenn man zustimmt, muss man von heute auf morgen auch wieder einen Widerruf der Einwilligung aussprechen können. Und ab dann muss man aus diesem System jedenfalls für die Zukunft rauskommen können. Das ist auch etwas, was zurzeit so nicht der Fall ist. Mhm. Das heißt, wir haben einige Skandale gehabt. Daraufhin haben dann bestimmte Dienste ihre Nutzer verloren. Aber oft waren natürlich die ganzen Daten noch da oder diejenigen sind dann nach einer kurzen Zeit dann doch wieder hingegangen. Ich denke, die Anbieter müssen sich verändern und ansonsten sind nämlich erstmalig in der gesamten Datenschutzgeschichte auch sehr hohe Strafen möglich. Das war vorher immer nur so ein bisschen Portokasse. Deswegen hat sich das also auch nicht so sehr, haben sich die Anbieter noch nicht dem Recht unterworfen. Das wird sich ändern müssen.
Herr Gabsch vom Chaos Computer Club, wir haben eine Mail bekommen und darin ist die Frage gestellt worden, wichtig ist doch ebenfalls, dass verschiedene Anbieter miteinander vernetzt sind und so meine Daten von einem zum nächsten Konzern weitergeleitet werden. Als Beispiel wird hier genannt zum Beispiel Facebook, WhatsApp und die Banken und Amazon. Inwieweit, was wissen Sie über die Vernetzung von Konzernen, dass die sich gegenseitig die Daten geben, damit sie Zugriff auf den jeweiligen Kunden haben?
Naja, der Punkt ist natürlich, dass Facebook WhatsApp gekauft hat. Ursprünglich hieß es mal, nee, wir tauschen keine Daten. Jetzt hat man sich dann irgendwann doch entschieden, die Daten mal zu tauschen und zusammenzuknüpfen, was rechtlich nicht in Ordnung ist. Ich glaube, Frau Hansen kann dazu noch mal was sagen. Die andere Sache ist, dass eben, wie schon gesagt, Daten gehandelt werden. Ich glaube, das ist kein neues Phänomen. Die Deutsche Post handelt zum Beispiel mit Adressdaten, nutzt die für, um das Unternehmen zu ermöglichen, Werbung zuzustellen. Das heißt, das ist eigentlich nichts Neues. Viele Unternehmen behalten ihre Daten aber dennoch gerne für sich. Also wenn man so an die ganz, ganz großen Unternehmen, über die ganz, ganz großen Unternehmen nachdenkt, zum Beispiel Google, für die dieses Unternehmen sind die Daten natürlich relativ wertvoll, sodass sie wahrscheinlich nicht die Daten an sich verkaufen, sondern eine Nutzung dieser Daten als Service anbieten. Das bedeutet, dass Unternehmen sagen können, ich möchte Werbung schalten und diese Unternehmen können dann entsprechend Werbeplatz zielgruppenorientiert einkaufen. Bei Facebook gab es da eine etwas größere Geschichte, die jetzt so langsam durch die Medien ging. Und zwar sind da Werbeanzeigen während der US-Wahl in Rubel bezahlt worden. Das bedeutet, die Russen haben dort Werbeplattformen eingekauft, um zielgruppenorientiert entsprechende Informationen einzustreuen, um dort einen Einfluss auf die US-Wahl zu nehmen. Und das muss man sich an der Stelle bewusst machen, dass das tatsächlich eins der Risiken ist, dass diese Daten, die wir freiwillig preisgeben, und das ist jetzt tatsächlich der Fall, dass sich das nachweisen lässt, gegen uns verwendet werden. Das heißt, die Macht dieser Daten wird uns jetzt langsam bewusst und uns muss klar sein, dass diese Macht, dass wir die selber nicht einschätzen können, sondern erst erfahren werden, was mit diesen Informationen eigentlich möglich ist.
Wir sind eigentlich bei dem Thema angekommen, wie gläsern sind wir als Kunde, wenn wir bei Amazon einkaufen und wo auch immer. Und ich würde gerne nochmal, bevor wir mit Herrn Schletter aus Berlin reden, Frau Hansen als Datenschutzbeauftragte, weil das Herr Gabsch gerade angesprochen hat, wie ist eigentlich die Vernetzung von sensiblen Daten, wenn ich an Krankenkasse, Finanzamt, Banken, Sozialversicherungsträger denke, inwieweit ist die Vernetzung da gestattet?
In Deutschland ist das Recht ziemlich stark so, dass diese ganzen Informationen in ganz vielen Fällen nicht zusammengeführt werden dürfen und auch noch nicht mal dieselben Identifikatoren, also dieselben Nummern zum Beispiel, verwendet werden dürfen für bestimmte Arten der Versicherung. Man kriegt die Datenbanken also nicht so einfach zusammen. Nicht so einfach heißt natürlich nicht, dass es gar nicht geht. Das Recht steht aber großenteils entgegen. Sobald wir aber in so einem freiwillig oder halbfreiwillig Markt sind, mit hier ist diese Fitnessuhr, die macht das Tracking, damit ich dann freiwillig meinem Arbeitgeber oder der Krankenversicherung beweise, dass ich doch so gesund lebe, damit ich eine Vergünstigung bekomme, dann stellt man selbst diese Verkettung, diese Verknüpfbarkeit damit her. Und dann sind wir doch wieder in diesem Bereich, man hat doch eingewilligt, man weiß doch Bescheid, auch wenn man in Wirklichkeit gar nicht weiß, was dahinter steckt. Mhm. Und dazu kommt noch, jeder, der dann solche Werbe- oder Marketingfirmen anheuert oder die Nutzung, was wir eben gehört haben, nutzen möchte für Werbung, der sorgt natürlich dafür, dass bestimmte Daten jetzt aus dem einen Kontext auch in dem anderen Kontext, in einer Situation, verwendbar werden. Das heißt, es ist gar nicht so, dass jeder sich dann selbst um seine Daten kümmert, sondern es gibt diese ganzen Zwischenhändler oder die, die auf sehr vielen Webseiten unterwegs sind, eingebunden sind in die Webseiten und deswegen aus allen möglichen Lebensbereichen über uns was erfahren. Das heißt, die Krankenversicherung dürfte die Daten gar nicht weitergeben, aber auf ihrer Webseite wird möglicherweise was eingesetzt, was auch gleichzeitig bei irgendeinem Händler noch guckt, was ich tue oder Reisebuchungen oder sowas tue. Das heißt, die Verkettung passiert nicht da, wo das gesetzlich auch verboten wäre, aber sie kann möglicherweise trotzdem technisch passieren und irgendein Anbieter weiß dann auf einmal ganz viel mehr über einen selbst.
Bernhard Schletter aus Berlin. Guten Abend, Herr Schletter.
Ja, guten Abend in die Runde. Also ich bin ein bekennender Offliner und vermute und hoffe, dass ich also weitgehend anonym mich durch den Tag bewege. Ich habe kein Internet zu Hause. Mein Handy ist meistens ausgeschaltet. Also Bewegungsprofile sind auch nicht so einfach. Ja, und manchmal gehe ich eben woanders hin ins Internet. Ganz selten mal.
Was heißt woanders hin?
Ja, zum Beispiel in Berlin, da hat man zum Beispiel die öffentliche Bibliothek, ja. Kann man da hingehen, nicht? Und inwieweit da meine Daten geschützt sind oder ob das überhaupt möglich ist, dass ich über Cookies irgendwie zu identifizierbar sind, das weiß ich nicht.
Klären wir ganz schnell.
Der PC, an dem ich bin, der wird ja dann der wechselt ja andauernd der Nutzer, aber ich bin mir da nicht ganz sicher, ob ich nicht da doch identifizierbar bin.
Das klären wir für Sie, Herr Schletter. Wie ist das, Herr Gabsch, wenn er in eine öffentliche Bücherhalle geht oder in einen öffentlichen Hotspot und er geht da an den Rechner? Kann man das zurückverfolgen, wer er ist?
Das ist tatsächlich spontan gar nicht in einem Satz zu beantworten. Also wenn das jetzt so ein normaler Rechner ist, der da so rumsteht, ich weiß nicht, wie das in der Bibliothek ist. Vielleicht, dass man sich da anmeldet, danach alle Daten gelöscht werden, dann wird es schon schwierig. Wenn man auf diesem Rechner jetzt ein eigenes Profil hat, was in der Bibliothek wahrscheinlich eher unüblich wäre, dann wäre es prinzipiell schon möglich, dass man über diese Sitzungen hinweg irgendwie identifizierbar ist, wenn dort eben ein persönliches Verzeichnis existiert. Würde ich spontan in der Bibliothek nicht vermuten.
Gut. Herr Schletter, Sie haben gesagt, Sie sind ein überzeugter Offliner, ja?
Ja.
Gibt es Momente, wo Sie im Alltag an Grenzen stoßen, weil Sie den Zugang zum Netz nicht haben?
Eigentlich nicht. Wenn ich mal wirklich, wenn ich mir nach dem Internet lächle, dann gehe ich eben mal in die Bibliothek.
Ja.
Ich muss nicht jeden Tag irgendwie allen möglichen Mist dann. Ich habe ja Radio, Fernsehen und ab und zu mal eine Zeitung und so weiter.
Wenn Sie verreisen wollen, wie machen Sie das?
Das mache ich über Prospekte, zum Beispiel aus Zeitungen oder aus alten Katalogen. Ich lasse mir was schicken und direkt telefonisch mit dem Vermieter dann, mit dem Quartieranbieter vor. Direkt telefoniere ich dann, aber nicht übers Internet.
Gut, Herr Schletter, dann hoffe ich, dass Sie weiterhin durch den Alltag kommen und würde gerne das, was Sie tun, in eine Frage knüpfen für Frau Steffen von der Verbraucherzentrale. Ist das, was Herr Schletter tut, der 100-prozentige Schutz und ist das noch realistisch im Jahre 2018?
Also ob es ein 100-prozentiger Schutz ist, vermag ich gar nicht wirklich zu beurteilen. Ich vermute aber, das ist mit das Beste, was man machen kann, wenn man tatsächlich keine digitalen Spuren hinterlassen möchte. Ob es praktikabel ist und dem heutigen Nutzerverhalten entspricht, wage ich allerdings zu bezweifeln. Wenn man sich umschaut, wie viele Onliner heute in Deutschland leben, wie viele insbesondere der nachwachsenden Generationen mehrere Endgeräte im Haushalt haben, wie sehr insbesondere das Smartphone zum täglichen Begleiter geworden ist, dann glaube ich, würde man eine Umfrage unter jüngeren Verbrauchern starten, dann glaube ich, wären hier die Einbußen doch sehr, sehr stark.
Und es gibt eine Kategorisierung, wenn ich mal dazwischen darf, von bestimmten Gruppensegmentierung von allen Personen. Das könnte jetzt das Segment Lebensabend und genügsam sein. Diese Singles und Paare ab 50, ich lese hier was vor, sind zumeist Rentner und leben in Mietwohnungen. Handarbeiten, Lesen und Rätselraten sind die bevorzugten Freizeitaktivitäten. Die Gruppe besitzt eher wenig Finanzprodukte. Das ist ein Marketing-Experte, der das hier in viele Segmente zerteilt. Es gibt auch Midlife Plus und Genuss oder alleinerziehend geringes Budget. Und so weiß dann jemand, der sich diese Marketing-Dinge als Angebot, dieser Marketing-Dinge sich bedient, wie er jeweils diejenigen bewerben soll. Das heißt, auch die Offliner, die kriegen dann eben andere Werbung. Mhm. Aber die viel Onliner, die sind im Augenblick leichter zu bewerben.
Volker Tönebohn aus Pinneberg. Guten Abend, Herr Tönebohn.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Schönen guten Abend, Herr Bormann. Und schönen guten Abend an die in die Runde und ein gutes neues Jahr erstmal.
Vielen Dank.
Ja, es freut mich, dass ich einen Beitrag liefern kann und ich wollte auch nochmal sagen, dass ich das sehr gut finde mit der Redezeit, weil man die Möglichkeit hat, einfach sozusagen seine Meinung mitzuteilen.
Und wir speichern nichts, Herr Tönebohm.
Ich speichere nichts, das ist sehr, sehr schade. In dem Fall finde ich das sehr schade. Nein, also ich habe zwei Dinge zu sagen. Einmal zu dem Herrn Schlette aus Berlin, was er vorhin mitgeteilt ist. Leider ist das natürlich nicht möglich, aber trotzdem gibt es eine oder mehrere wahrscheinlich sogar Wege zwischen dem, also offline oder online. Und also wenn man zum Beispiel Urlaube plant, kann man das natürlich sehr gut über Reiseverkehrsbüros beziehungsweise eben halt die Reisestellen sozusagen, also die Tourismusinfos der jeweiligen Region. Und die kann man natürlich über das Internet erfahren. Also einfach, also was mich sozusagen bei der Darstellung oder bei dieser Gegenüberstellung sozusagen ein Stück weit stört, ist, dass es natürlich dazwischendrin immer noch mal verschiedene Varianten gibt. Und das wäre mir sehr wichtig, sozusagen das hervorzuheben. Mhm. Und das, weshalb ich eigentlich angerufen habe, ist ein anderer Punkt. Das geht auch ein Stück weit an Herrn Darbsch. Also schönen guten Abend, Herr Darbsch.
Guten Abend.
Ja, also wenn ich zum Beispiel im Internet unterwegs bin, ich habe die Möglichkeit, also jeder Nutzer hat die Möglichkeit, seine Spuren sozusagen aufzulösen nach einer Sitzung. Ja, also das ist so, wie wenn man in einem Gespräch ist und sagt, okay, wir haben uns jetzt hier unterhalten und jeder geht nach Hause und überlegt das ein bisschen. Dann kann ich eben halt über die Menüs sozusagen in meinem Browsersystem, ich bin über Mozilla unterwegs, das ist ein sehr sicheres System, das kann der Darbsch vielleicht auch bestätigen. Dann kann ich nach der Sitzung über die Einstellung Extras, Datenschutz und Datensicherheit, meine Cookies löschen. Also egal, ob ich da vorher irgendwie sozusagen Cookie-Zustimmung hatte oder nicht. Und dann kann ich meinen gesamten Internetverlauf über die Chronik sozusagen löschen. Und ich finde, das muss eigentlich jeder Internetnutzer wissen. Und dann habe ich auch eine Sicherheit sozusagen, also im gebrennten Rahmen natürlich, aber eine Sicherheit. Und das finde ich sogar, wenn man das jetzt mal als einen Anspruch erheben würde oder müsste oder möchte. Das müsste im Grunde um jeder Internetanbieter anbieten und sagen, okay, wenn Sie die Spuren sozusagen auflösen möchten, die ich jetzt oder die Sie hinterlassen haben, dann machen Sie das bitte so und so und so und so.
Gut, das ist, Herr Tönebohm, ich glaube, das haben wir im Ansatz. Ist das das, Frau Hansen, als Datenschutzbeauftragte, wo Sie sagen, das ist ein Stück Transparenz?
Nein, nein, es ist etwas, was ich auch selbst tue. Das nennen wir Selbstdatenschutz. Das ist das, was man jetzt schon machen kann. Viele wissen darüber aber nicht Bescheid. Mhm. Aber das ist für mich noch nicht die Lösung, denn derjenige, der Datenschutz möchte, muss dann immer was tun. Und eigentlich muss es doch andersrum sein. Es muss für alle erstmal klar sein, dass dann nicht irgendwas passiert, was man gar nicht möchte, sondern dass man aktiv werden muss, wenn die Daten gespeichert werden sollen. So rum. Und diese Änderung im Konzept, die haben wir noch nicht. Aber die Selbstdatenschutzmöglichkeiten fallen deswegen nicht flach. Also wir sind auch der Meinung, Selbstdatenschutz ist sehr wichtig. Nur darf man nicht die Verantwortung für eine missbräuchliche Datenverarbeitung auf die Schultern der Nutzer abladen.
Ja.
Genau, das da gehört es nicht hin.
Herr Gab, Sie sind vom Chaos Computer Club und der Hörer hat uns eben darauf hingewiesen, dass man den Verlauf löschen kann und seine Cookies löschen kann. Was glauben Sie, wie sehr ist das in den Köpfen von Computernutzern und Smartphone-Nutzern, wie sowas geht und machen die das überhaupt? Oder ist das zu kompliziert verborgen irgendwo im Betriebssystem?
Naja, es gibt noch ein paar andere Optionen. Es gibt ja auch noch so einen Privatsphäre-Modus des Browsers, den man starten kann. Dann werden diese Informationen gar nicht erst dauerhaft auf der Festplatte gespeichert, sondern wenn man das Fenster zumacht, sind die wieder weg. Ich denke, dass das tatsächlich zu wenig Leute nutzen. Und an der Stelle, es ist nicht wichtig, den Verlauf zu löschen, sondern es ist eben wichtig, die Cookies zu löschen, die dort gespeichert werden. Weil das sind die Identifikationsinformationen, wo die Seite, die ich besuche, weiß, dass ich schon mal da gewesen bin. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es aber natürlich auch da wieder Möglichkeiten, Daten zu erheben. Zum Beispiel, weil ich über meine IP-Adresse schon mal da war und Ähnliches, da auch wieder Verknüpfungen herzustellen, dass ich immer noch die gleiche Person bin, die auch vorher schon mal dort gewesen ist. Also da gibt es noch einiges mehr an Herausforderungen, aber eben diese Geschichte mit vielleicht dem Privatsphäre-Modus oder wie auch immer das in den Browsern entsprechend heißt, zu nutzen und seine Cookies zu löschen, ist schon mal eine gute Idee.
Michael Richter aus Hamburg, guten Abend, Herr Richter.
Ja, guten Abend.
Welche Spuren haben Sie heute hinterlassen im Netz?
Oh, eine Menge. Ich bin 69 Jahre alt und bin Onliner.
Ja, gut. Wir haben heute Abend eine neue Kategorie von Hörern, Onliner und Offliner. Genau.
Ja, richtig.
Aber Sie bekennen sich klar und begeistert dazu.
Ja, klar. Also die Begeisterung hält sich natürlich auch immer in Grenzen. Man macht sich viele Gedanken und ich bin froh über diese Sendung und sind ja viele Aspekte schon angesprochen worden. Ein Aspekt meines Erachtens hat bisher gefehlt, nämlich, dass natürlich dieser Feedback, würde ich das jetzt mal positiv nennen, von einem Anbieter wie Amazon, ja auch Vorteile bietet. Ich habe nicht nur eine sehr umfangreiche, weiträumige Plattform zum Suchen meiner Produkte und manchmal geht man genau wie in einem Kaufhaus einfach stöbern und schaut mal links und rechts. Und wenn dann diese Plattform mir tatsächlich wieder Angebote liefert und mich auf Dinge aufmerksam macht, die sie vielleicht tatsächlich aus meinem Suchbenutzerprofil herausgefunden haben, dann sehe ich das auch als Vorteil an, als Kundenservice.
Ja.
Und ich will gar nicht in Abrede stellen die vielen Dinge, die Sie heute Abend schon diskutiert haben, möchte einfach nur hinzufügen, diesen Aspekt, den ja diese Plattform durch diese Datenerhebung und Speicherung und Verknüpfung auch bietet. Hm.
Herr Richter, das ist richtig, aber wir schütten jetzt etwas Wasser in Ihren Wein, nämlich das Stichwort, was ich jetzt gerne besprechen würde. Und bleiben Sie dran, Herr Richter, sind die sogenannten personalisierten Preise. Mhm. Frau Steffen, kann es sein, dass Herr Richter unterschiedliche Preise bekommt, wenn er das gleiche Produkt kaufen will, weil Amazon oder wer auch immer weiß, der Mann kommt hat diesen Rechner und verhält sich so und so?
Also Fakt ist zunächst einmal, und das kann, denke ich, jeder bestätigen, der im Netz unterwegs ist, dass personalisierte Werbung heute überall anzutreffen ist und die zum Teil sehr, sehr gut funktioniert. Und das, was dahinter steckt, ist am Ende auch die technische Grundlage, um auch personalisierte Preise einsetzen zu können. Theoretisch ist das also durchaus möglich.
Lassen Sie uns kurz erklären, was das heißt, personalisierte Preise. Ich habe gelesen, es gab eine Untersuchung, da hat man einen Flug genommen, Stuttgart nach Barcelona, Hin- und Rückflug, und dann wurde gebucht via PC, da kostet der Flug 119 Euro. Und wenn man den gleichen Flug über seine App, sprich Smartphone, bucht, kostet er 250 Euro. Woran kann das liegen?
Dahinter steckt die Vermutung, dass der Verbraucher, der über eine mobile Version bucht, möglicherweise im Zeitdruck ist oder unter Zeitdruck steht und schnell buchen möchte und ihm der Preis vielleicht nicht so wichtig ist. Mhm. Das heißt, der Anbieter zieht aus all diesen Informationen, die ihm vorliegen, bestimmte Rückschlüsse und eben auch einen Rückschluss auf meine persönliche Zahlungsbereitschaft und kann dementsprechend Preise anheben oder eben auch etwas senken.
Zahlungsbereitschaft oder geht es auch um die Möglichkeit der Zahlung? Sprich, kennt man meine Bonität und kann deshalb den Preis personalisieren?
Auch die Bonitätsinformationen sind für Anbieter ganz wichtige Informationen, um an der Preisschraube zu drehen, ganz klar.
Herr Richter, ist Ihnen schon schwindelig?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, dass alle diese Dinge, die eben gesagt wurden, Spekulationen sind. Gibt es dafür Fakten und Beweise?
Natürlich gibt es die.
Hm,
natürlich. Also es gibt tatsächlich Studien, die man gemacht hat, um dieses Preisgestaltungsverhalten nochmal zu hinterfragen der Anbieter. Und da ist es zum Beispiel so, dass man, wenn man mit einem Apple-Gerät bei Amazon einkauft, teils höhere Preise bekommt, als wenn man mit einem PC dort einkaufen geht. Wenn man einfach sagt, naja gut, der durchschnittliche Apple-Nutzer hat zum Beispiel ein höheres Budget, der ist bereit für bestimmte Dinge, nur weil sie besser zu seiner Persönlichkeit passen, einfach mehr Geld auszugeben, als zwingend nötig ist. Und das lässt sich tatsächlich auch so weit überprüfen, dass auch der Standort, wo man denn wohnt, einen Einfluss darauf hat. Das heißt, wenn man sich mal bei Amazon Produkte anguckt, und wohnt zum Beispiel in Hannover und vergleicht die mit Leuten, die von München aus gucken, dann bekommt man unterschiedliche Preise, weil der Gehaltsspiegel einfach an den Stellen unterschiedlich ist. Und dann ist der nächste Punkt, dass man in der Amazon-Suche die Artikel anders sortiert angezeigt bekommt. Das bedeutet, wenn ich einen bestimmten Artikel suche, tue ich mich ganz schwer, auch persönlich ganz schwer, Artikel bei Amazon zu vergleichen, weil anhand meines Kaufverhaltens bestimmte Artikel höher bewertet werden, weil Amazon erwartet, dass ich bestimmte Funktionalitäten kaufen möchte und dafür bereit bin, mehr auszugeben. Und die günstigeren Angebote finde ich eigentlich gar nicht und muss mich durch seitenlange Suchergebnisse klicken, bis ich dann mal das Angebot finde, was ich eigentlich suche.
Frau Steffen von der Verbraucherzentrale, wenn Sie das hören und Sie sind, sagen wir mal, die Anwältin der Verbraucher, dann müssen Sie doch die Hände beim Kopf zusammenschlagen, was da vor sich geht. Haben Sie überhaupt eine Möglichkeit, da einzugreifen?
In der Tat. Also zunächst ist das auch für uns gruselig. Und bei personalisierten Preisen muss man ganz klar sagen, dass hier, wenn es stattfindet, eine absolute Intransparenz herrscht. Also der Verbraucher kann überhaupt nicht erkennen, dass ein bestimmter Preis jetzt für ihn persönlich zugeschnitten ist. Das ist aus Verbrauchersicht natürlich nicht tragbar. Aber auch die datenschutzrechtliche Grundlage, also Daten zu verwenden, um Preise persönlich anzupassen. Auch hier fordern wir ganz klar, darin muss ausdrücklich eingewilligt werden.
Mhm.
Und
noch ein Gedanken, sonst hätte ich, weil Sie sagen, eingewilligt werden. Wir haben eine Mail bekommen von Herrn oder Frau Spill aus Hamburg. Ich mache das mal ein bisschen verkürzt, weil der Text ist relativ lang. Sie hat bei einem Mobilfunkanbieter sich einen neuen Vertrag geben lassen und dann gab es dort sogenannte Einwilligungskreuzchen, die sollte man entfernen. Und dann hat der Mitarbeiter gesagt, die kann er gar nicht entfernen. Das möge sie selber per Mail oder wie auch immer bei dem Mobilfunkanbieter machen. Heißt das, man wird womöglich gezwungen, auf Dinge sich einzulassen, die man vor Ort, sprich mittels eines Verkäufers, gar nicht weghaken kann?
Also faktisch ist das im Augenblick so, dass auch bestimmte Arten des Vertragsschluss sogar funktionieren nach deutschem Recht. Es gibt ein Gerichtsurteil dazu. Da ist ja schon vorangekreuzt, was man dann einwilligen soll. Aber einwilligen funktioniert genauso nicht. Und wieder 25. Mai, die Datenschutzgrundverordnung, dann ist das nicht mehr in Ordnung. Dann kann auch das deutsche Urteil nicht mehr Bestand haben. Und deswegen muss die Einwilligung wirklich selbst gegeben werden. Man muss mit Nicht-Datenherausgabe, jedenfalls wenn es nicht erforderlich ist, und das war ja jetzt in diesem Beispiel mit dem Mobilfunkvertrag, muss man mit dem Nicht-Herausgeben anfangen. Und wenn man möchte, wie Herr Richter, ich möchte jetzt doch, dass mir bestimmte Informationen gegeben werden, weil ich das als sehr guten Service empfinde, dann kann man sich dann das doch eben durch Einwilligung bestätigen lassen. Und wenn man irgendwann sagt, jetzt nicht mehr, dann auch wieder widerrufen.
Rainer Bergmann aus Glückstadt. Guten Abend, Herr Bergmann.
Ja, guten Abend. Dort sitzt ja eine Frau Hansen, ist die Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein, ist richtig.
So ist es, ja.
Mhm. Ja, genau. Und zwar, bei uns im Ort verkauft das Einwohnermeldeamt die persönlichen Daten der dort gemeldeten Bürger an Firmen gegen Bezahlung. Ja? Und ich persönlich bin ehrenamtlich in einem Verein tätig. Und wenn wir jetzt mal Post an unsere Leute schicken und da kommt was als unzustellbar zurück und ich gehe zum Einwohnermeldeamt und sage, es gibt mir doch mal die neue Adresse, wo wohnt der jetzt? Nein, das können wir aus Datenschutzgründen nicht machen. Das dürfen wir nicht.
Mhm.
Wissen Sie, davorhin hat ja einer angerufen, hat gesagt, mit dem Datenschutz, den gibt es gar nicht. Der Mann hat vollkommen recht.
Herr Bergmann, woher wissen Sie, dass das Einwohnermeldeamt Daten verkauft?
Das ist allgemein bekannt.
Es gibt der Herr hat recht, dass es eine gesetzliche Grundlage dafür gibt, dass die Einwohnermeldeämter das tun. Und es gibt aber auch eine Grundlage, dass Sie als Verein, der zum Beispiel sein Geld nicht eintreiben kann und dass jemand verzogen, dass diese Information Ihnen dann genauso auch zur Verfügung gestellt werden muss oder kann, je nachdem. Also auch da kann aber das Einwohnermeldeamt dann Geld sich dafür zahlen lassen. Nur sind wir nicht diejenigen, die diese Gesetze machen. Mhm. Das heißt, in dem Fall geht es um den Gesetzgeber, das ist normalerweise das Innenministerium des Landes oder des Bundes, je nachdem. Und dort müsste man das dann versuchen zu ändern. Wir sehen das tatsächlich als eine gesetzliche Ausnahme, die gegen das Grundprinzip, was ich jetzt die ganze Zeit schon so hochgehalten habe, dass sowas eben nicht passieren soll, verstößt. Aber das hat der Gesetzgeber, also die Politiker, sich so überlegt, dass das eine Möglichkeit ist. Und es gibt auch viele andere Ausnahmen, wo Marketing sehr wohl erlaubt ist, aber dann auch immerhin auf eine gewisse transparente Art. Man muss zum Beispiel auch wissen können, wo kommen diese Daten her und warum kommt man zu diesen Schlussfolgerungen. Also es gibt einiges, was dann wieder mit der Transparenz, also die Information, ausgeglichen werden soll. Aber dass es nicht alles nur mit dieser Einwilligung und von vornherein, man weiß, alles funktioniert. Mhm.
Matthias Muhn aus Lüneburg, guten Abend, Herr Muhn. Ich schaue mal auf die Uhr, es ist 10:05. Guten Abend.
Grüß Gott, moin auch.
Wie viele Spuren haben Sie heute hinterlassen?
Nicht allzu viele. Bis vor knapp einer Stunde musste ich noch arbeiten. Davor hatte ich keine Zeit, ans Telefon zu gehen.
Okay, gut. Ihr Beitrag, was ist Ihre Frage? Oder
Nur eine Anmerkung noch zu diesem Datenverkauf eben hier von dem Einwohnermeldeamt. Oder so. Es gibt ein schönes 53-Sekunden-Video, wie darüber abgestimmt wird, ob das sein darf oder nicht. Mhm. Fragen Sie mal den CCC-Mann. Der kann mir das bestimmt zeigen.
Gut.
Was mich viel mehr interessiert... Es gibt ja die Möglichkeit, dass man seine Daten nicht unbedingt verschleiert, sondern dass man einfach massiv Datenspuren legt. Haben Sie schon mal was von Track Me Not gehört?
Jetzt kommen wir ins Fachspezifische, aber Datenspuren legen klingt geheimnisvoll. Herr Garbs vom Chaos Computer Club, was meint Herr Muhn?
Das ist eine gute Frage. Also, sehr schön. Naja gut, natürlich kann man irgendwie Datenspuren legen. Ich weiß nicht, ist er noch in der Leitung?
Ja, der ist noch da.
Geht es wahrscheinlich darum, falsche Datenspuren zu legen? Weil ich kenne das Prinzip persönlich nicht.
Über Suchmaschinen beispielsweise, ja?
Nee, also es geht darum, dass man als in einem Browser, in Firefox zum Beispiel, ein Plugin reinholen kann, das in gewissen Intervallen einfach Suchanfragen stellt. Es abonniert diverse RSS so und schaut einfach nach neuen Schlagzeilen und sucht dann einfach parallel, während man seine eigenen Suchvorgänge startet, nach neuen Informationen. Einfach so zwischendurch. Was dafür sorgt, so, dass die gesamte Spur, die man so legt, mit völlig willkürlichen Informationen noch zubelegt wird. Mhm. Also es ist bedeutend schwieriger, den eigentlichen Weg jetzt nachzuvollziehen, was man eigentlich machen will, denn was man eigentlich wirklich tut.
So, Sie verschleiern sich, Herr Muhn. Ich schaue mal auf die Uhr, denn ich würde gerne noch einen wichtigen Aspekt in den letzten 4 Minuten ansprechen. Ich würde gerne noch mal kurz in die Zukunft gucken. Wir hatten vorhin Alexa, das ist ein Audiosystem. Da kann man, sagen wir mal, sich was wünschen und Alexa antwortet dann. Frau Steffen, wo geht das hin, wenn wir mal in die Zukunft gucken?
Wenn wir in die Zukunft schauen, dann sehen wir zum einen, dass das Smartphone eigentlich als zentrales Endgerät immer wichtiger wird. Also ich habe die Alexa-App auch auf dem Smartphone. Dadurch sichert sich Amazon jetzt auch den Zugriff auf Standortdaten. Künftig ist aber auch nicht auszuschließen, dass Amazon als sozusagen Gemischtwaren-Großhändler auch in weitere Marktsegmente vordringt.
Sprich Lebensmittel.
Die heute schon arg umkämpft sind. Nämlich, genau, Sie sprechen es an, der Lebensmittelmarkt. Mhm. Also Amazon Fresh, ein Dienst von Amazon zur Belieferung von Lebensmitteln, gibt es heute schon in Berlin, Hamburg und jetzt neuerdings auch in München. Dahinter steckt wohl auch das Interesse an Amazon, von Amazon über meine Essgewohnheiten Informationen zu sammeln, die einen noch differenzierteren Einblick in mein Leben zulassen, über mein Gesundheitsbewusstsein, meinen sozialen Status, meinen Bildungsstatus und so weiter. Also,
Herr Garbs, nochmal an Sie die Frage, Alexa, dieses Audiosystem, wofür ja auch geworben wird, stimmt es, dass dort auch sämtliche Dialoge aufgezeichnet, gespeichert, gar verschriftlicht werden und bei Amazon vorliegen?
Na, ich gehe mal davon aus, dass sie nicht einfach zuhören, aber in der Theorie ist das möglich, zumal da jetzt heute noch die Meldung kam, dass es wohl irgendwie Ansätze dafür gibt, dass man darüber nachdenkt, Alexa auch für Werbung zu benutzen. Das bedeutet, das Ziel ist ja, dass man über Alexa auch einkaufen kann und dass Alexa einem dann sagt, naja gut, wir hätten hier noch ein Waschmittel von einer anderen Marke, wollen Sie nicht das mal probieren? Mhm. insgesamt eine sehr besorgniserregende und sehr gruselige Entwicklung.
Würden Sie sich Alexa ins Haus holen?
Ja, auf keinen Fall.
Gut, das war eine klare Aussage. Vielen Dank nach Kiel an Frau Hansen, der Datenschutzbeauftragten. Vielen Dank an Herrn Garbsch vom Chaos Computer Club und an Christine Steffen, der Verbraucherzentrale in NRW. Ich glaube, wir haben etwas dazu beigetragen, dass wir morgen anders klicken, so hoffe ich zumindest. Ihnen einen schönen Abend und vielen Dank. Das war die Redezeit und wir sprachen heute Abend über uns alle als gläserne Kunde und fragten, wie gut kennt uns Amazon und Co. Die Redaktion hatte Petra Lehnert. Morgen geht es um unseren Körper, der Traum vom perfekten Körper. Und dann stellt sich die Frage, wann wird Fitness eigentlich zur Obsession? Wenn wir alle einen schönen Körper haben wollen, wann wird Fitness zur Obsession? Überprüfen Sie sich mal. Das können auch Kleinigkeiten sein. Sie können sofort schreiben, ndr.de/redezeit, womöglich Ihre Erfahrungen, wie werde ich fitter, wie sehe ich schöner aus. Oder Sie rufen an, morgen um 20.30 Uhr, dann reden wir über den Körper, den perfekten Körper und fragen, wann wird Fitness zur Obsession? Am Mikrofon heute Abend war Andreas Bormann. Ihnen wie immer einen schönen Abend. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.